Ja, heute ist ja das Thema Josua 9 dran. Das ist dieses Kapitel, was so beschreibt, wie das Volk Israel durch die Gibeoniter hinters Licht geführt wird und betrogen wird. Wir wollen mal ganz kurz nur reflektieren, was vorher war. Das Volk Israel ist ja durch die Wüste gezogen, 40 Jahre. Dann durften sie endlich in das Land Kanaan. Dann sind sie über den Jordan gegangen. Gott hat Josua zum Führer ernannt für das Volk Israel. Und das Volk kam nach Kanaan rein, in das Land Kanaan, und hat die Stadt Jericho besiegt mit Gottes Hilfe, hat die Stadt Ai besiegt mit Gottes Hilfe, den Bann vollstreckt an dieser Stadt. Und dann waren sie in Gilgal und haben da ihr Lager aufgeschlagen für ihr weiteres Vorgehen. Und ich will mal ganz am Anfang nochmal Josua 1 lesen. Josua 1, Vers 3. Nur nochmal zur Erinnerung. Das hat Mose dem Josua und dem Kaleb gesagt. Jeden mit dem Kaleb, das steht im Mosebuch. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Diese Zusage hatte Josua zu dem Land Kanaan. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten werden. Das ist doch eine unglaubliche, wunderbare Verheißung, die Gott da dem Josua gegeben hat. Und es war dann so, dass die Kanaaniter, die sind ja auch nicht doof, die haben dann gewusst, okay, jetzt wird's ernst. Dieses Volk, von dem sie viel gehört haben, das siegreich Schlachten geschlagen hat mit Hilfe des Herrn, das ist jetzt tatsächlich nach Kanaan gekommen und will das Land uns wegnehmen, will unsere Städte zerstören, will uns töten, will uns einfach vernichten. Und diese ganzen Kanaaniter haben sich zusammengeschlossen, um geschlossen gegen das Volk Israel vorzugehen. Sie waren plötzlich nicht mehr vielleicht verfeindet, sondern sie haben die Notwendigkeit erkannt, Allianzen zu schließen und sich zu verbünden, um gemeinsam das Volk des Herrn zu stürzen. Das war ihr großes Ziel. Wir haben am Ende des Kapitels 8 die Begebenheit in Josua 8, dass, ich lese es mal ganz kurz, die paar Verse, da wurde ein Altar gebaut auf dem Berg Ebal von Josua, und ab Vers 34, danach las er alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch, alles wie es im Buch des Gesetzes Gesetzes geschrieben steht. Es war kein Wort von allem, was Mose geboten hatte, das Josua nicht gelesen hätte, vor der ganzen Gemeinde Israels, auch vor den Frauen und Kindern und den Fremdlingen, die in ihrer Mitte lebten. Das ging der ganzen Sache voraus, dem Kapitel 9. Und jetzt ist es so, wir lesen mal das Kapitel 9, es sind zwar ein paar Verse, aber das ist es auf jeden Fall wertvoll, das zu lesen. Ich lese mal, als dies nun alle Könige hörten, die diesseits des Jordan auf dem Bergland und in der Schephala und das ganze und der ganzen Küste des großen Meeres wohnten, dem Libanon gegenüber, die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Heviter und Jebusiter, da versammelten sie sich einmütig, um gegen Josua und gegen Israel zu kämpfen. Als aber die Einwohner von Gibeon hörten, was Josua mit Jericho und Ai getan hatte, da gebrauchten sie eine List, und sie gingen hin und verstellten sich als Abgesandte. Sie nahmen alte Säcke auf ihre Esel und alte zerrissene und geflickte Weinschläuche, auch alte und geflickte Schuhe an ihre Füße, und zogen abgenutzte Kleider an, und alles Brot ihres Speisevorrats war hart und schimmlig. Und sie gingen zu Josua ins Lager nach Gilgal und sprachen zu ihm und zu den Männern von Israel: Wir sind aus einem fernen Land gekommen, so macht nun einen Bund mit uns. Da sprachen die Männer von Israel zu den Hevitern: Vielleicht wohnt ihr in unserer Nähe, wie könnten wir da einen Bund mit euch machen? Sie aber sprachen zu Josua: Wir sind deine Knechte. Und Josua sprach: Wer seid ihr und woher kommt ihr? Und sie sprachen zu ihm: Deine Knechte sind aus einem sehr fernen Land gekommen, um des Namens des Herrn deines Gottes willen. Denn wir haben die Kunde von ihm vernommen und alles, was er in Ägypten getan hat. Auch alles, was er den beiden Königen der Amoriter jenseits des Jordan getan hat. Sihon, den König von Hesbon, und Og, dem König von Baschan, der in Astaroth wohnte. Darum sprachen unsere Ältesten und alle Einwohner unseres Landes zu uns und sagten: Nehmt Speise mit euch auf den Weg und geht hin ihnen entgegen und sprecht zu ihnen: Wir sind eure Knechte, so macht nun einen Bund mit uns. Dieses unser Brot, das wir als Speisevorrat aus unseren Häusern mitnahmen, war noch warm, als wir auszogen, um zu euch zu gehen. Nun aber, siehe, es ist hart und schimmlig. Und diese Weinschläuche waren neu, als wir sie füllten, und siehe, sie sind zerrissen. Und diese, unsere Kleider und unsere Schuhe, sind abgenutzt worden von der sehr langen Reise. Bis dahin. Der Feind. Ich spreche jetzt nicht von dem Feind, die da in dem Land Kanaan lebten, sondern ich spreche von dem Teufel. Der Teufel ist ja das absolute Gegenteil von Gott. Absolut. Wenn Gott die Wahrheit ist, ist der Feind die Lüge. Wenn Gott die Liebe ist, ist der Feind der Hass. Wenn Gott einen Verwundeten am Straßenrand liegen sehen würde, wie bei dem barmherzigen Samariter, dann hilft er ihm auf, verbindet seine Wunden, heilt ihn. Der Feind würde nicht zögern, da noch richtig drauf zu hauen, in aller Brutalität diesen Menschen, der schon am Boden liegt und fast am Sterben ist, zu töten. Das absolute Gegenteil ist der Feind von unserem Herrn. Der Feind, der Herr Jesus sagt, liebe deinen Nächsten. Der Feind hält nichts von Nächstenliebe. Sie lagerten in Gilgal. Und im fünften Mose 23, Vers 10 haben wir den Vers stehen. 5. Mose 23, Vers 10. Wenn du ausziehst gegen deine Feinde und ein Lager aufschlägst, so hüte dich vor allem Bösen. Und wir haben gerade gelesen, die Israeliten haben scheinbar das ganze Gesetz gelesen und nicht ein Wort aus dem Gesetz Moses wurde nicht gelesen. Hüte dich vor dem Bösen. Der Feind, der kommt als Engel des Lichts daher. Jetzt nicht in diesem Fall, sondern vielleicht bei uns in unserem Alltag so. Hier kam der Feind so als verkleidet als, wir kommen von weit her und helft uns bitte und wir brauchen einfach irgendwie einen Bund mit euch und dass wir nicht getötet werden von euch. Wir haben das Gleichnis in Matthäus 13 von dem Unkraut und dem Weizen. Und da heißt es, das hat jetzt nichts unbedingt mit dieser Stelle zu tun, aber der Feind ist so wie in diesem Gleichnis. Der die gute Saat aussät, den Weizen, das ist der Herr, dass es wächst und gedeiht. Und nachts, wenn alle schlafen, so steht's in dem Gleichnis, da kommt der Feind und sät Unkraut zwischen den Weizen. Ganz schön fies, es gibt ja Süßgras, Lolch heißt es. Das sieht dem Weizen ähnlich in seinem Beginn, wenn es wächst, sieht es fast aus wie Weizen und man weiß gar nicht, ist es jetzt Weizen oder ist es dieses Lolch, was man nicht essen kann. Selbst wenn es später ausgewachsen ist, so die Frucht sieht so ein bisschen weizenähnlich aus, wenn ihr das mal angucken wollt. Und genau das Unkraut sät der Feind, wenn alle schlafen und keiner aufpasst. Und wenn es dem Feind nicht gelingt, mit aller Kraft und aller Macht irgendwas zu zerstören, zu zerbrechen, dann will er versuchen, es trotzdem in irgendeiner Weise zu verderben. Denkt dran, der Feind ist das Gegenteil von Gott. Nicht Liebe, sondern Hass. Keine Menschenliebe, sondern Menschenhass. Mit alten Säcken kamen sie auf ihren Eseln, mit alten Weinschläuchen, alte Schuhe und alte Kleider als Botschafter aus einem fernen Land. Und trockenes Brot gab ihrer Mission eine feierliche Bestätigung. Es war interessant, da kommen da so Leute von weit her und bitten uns, mit ihnen einen Bund zu schließen, mit uns einen Bund zu schließen. Und die Israeliten, die lesen wir mal weiter in Vers 14, da nahmen die Männer Israels von ihrer Speise, aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloss einen Bund mit ihnen, dass sie am Leben bleiben sollten, und die Obersten der Gemeinde schworen ihnen. Es geschah aber nach 3 Tagen, nachdem sie mit ihnen einen Bund gemacht hatten, da hörten sie, dass jene aus ihrer Nähe wären und mitten unter ihnen wohnten. Das war so ungefähr 11 Kilometer weg, wo die herkamen. Denn als die Kinder Israels weiterzogen, kamen sie am dritten Tag zu ihrer Stätte, die heißt Gibeon. Kephira, Beeroth und Kiriat Jearim. Das waren die 4 Städte der Heviter. Und die Kinder Israels schlugen sie nicht, weil die Obersten der Gemeinde ihnen geschworen hatten bei dem Herrn, dem Gott Israels. Aber die ganze Gemeinde murrte gegen die Obersten. Da sprachen alle Obersten zu der ganzen Gemeinde: Wir haben ihnen geschworen bei dem Herrn, dem Gott Israels, darum können wir sie nicht angreifen. So wollen wir an ihnen handeln, wir wollen sie leben lassen, damit nicht ein Zorn über uns kommt, um des Eides willen, den wir ihnen geschworen hatten. Übrigens, heute wäre das nicht so möglich, laut der heutigen Rechtsprechung, wenn du einen Vertrag schließt und das bewusst auf einer Lüge basiert, ist dieser Vertrag nichtig. Das ist heutiges Recht. Das war aber damals nicht so. Man musste sich an das halten, was man gesagt hatte. Und es war, wie gesagt, es war so, dass die Israeliten Furcht hatten vor dem Zorn, der über sie kommt, wegen dieses Eides, wegen dieses Bundes, den sie geschlossen hatten. Und die Obersten sprachen zu ihnen: Lasst sie leben, damit sie Holzhauer und Wasserschöpfer für die ganze Gemeinde werden, wie ihnen die Obersten gesagt haben. Und Josua rief sie zu sich und redete mit ihnen und sprach: Warum habt ihr uns betrogen und gesagt, wir wohnen sehr weit weg von euch, während ihr doch mitten unter uns wohnt? Darum sollt ihr verflucht sein und nicht aufhören, Knechte und Holzhauer und Wasserschöpfer zu sein für das Haus meines Gottes. Da antworteten sie Josua. Klar, warum haben sie das denn gemacht? Weil sie echt Angst hatten zu sterben. Es ist deinen Knechten als gewiss berichtet worden, dass der Herr, dein Gott, seinen Knecht Mose geboten hat, euch das ganze Land zu geben und alle Einwohner des Landes vor euch her zu vertilgen. Da fürchteten wir uns sehr um unser Leben wegen euch haben, und haben darum so gehandelt. Nun aber siehe, wir sind in deiner Hand. Wie du es für gut und recht hältst, mit uns zu verfahren, so sollst du verfahren. Und er verfuhr auf diese Weise mit ihnen und errettete sie aus der Hand der Kinder Israels, dass sie sie nicht töteten. Und Josua machte sie an jenem Tag zu Holzhauern, Wasserschöpfern für die Gemeinde und für den Altar des Herrn und an dem Ort, den er wählen würde. Und so ist es bis auf diesen Tag. Das Volk Israel hat im Prinzip nicht falsch gehandelt hier, sage ich jetzt mal so. Nicht falsch verstehen, ich erkläre es sofort. 5. Mose 20, ganz spannende Stelle, wie das Volk Israel zu verfahren hat mit Völkern, die von weit her kommen. Genauso steht es im mosaischen Gesetz. Ich lese ab Vers 10, 5. Mose 20, ab Vers 10. Wenn du vor einer Stadt ziehst, um gegen sie Krieg zu führen, so sollst du ihr Frieden anbieten. Antwortet sie dir friedlich und öffnet sie dir ihre Tore, so soll das ganze Volk, das darin gefunden wird, dir fronpflichtig und dienstbar sein. Will sie aber nicht friedlich mit dir unterhandeln, sondern mit dir Krieg führen, so belagere sie. Und wenn der Herr, dein Gott, sie in deine Hand gibt, so sollst du alle ihre männlichen Einwohner mit der Schärfe des Schwertes schlagen, aber die Frauen und die Kinder und das Vieh und alles, was in der Stadt ist, und allen Raub sollst du dir zur Beute nehmen und sollst essen von der Beute deiner Feinde, die der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. So sollst du es mit allen Städten machen, die sehr ferne von dir liegen und nicht zu den Städten dieser Völker hier gehören. Also es war eine Anweisung Gottes, wie man mit diesen Städten zu verfahren hat, die weit weg sind. Und die frechen, sage ich jetzt mal, Gibeoniter haben so getan, als kämen sie aus einer dieser fernliegenden Städte und haben mit dieser List die Israeliten überrumpelt. Ich weiß nicht, was die Israeliten da gedacht haben, ganz ehrlich, als die da kamen. Und eigentlich hätten die auch links liegen lassen können und sagen können, Leute, was interessiert ihr uns? Ihr seid nicht in Kanaan, haut wieder ab, wir kommen nicht zu euren Städten und ich brauche mit euch keinen Bund schließen, geht wieder weg. Aber sie waren irgendwie so beeindruckt von dieser Situation, dass sie gar nicht kapiert haben, dass da eine List dahinter steckt. Und sie sind einen Bund mit diesen Menschen dort eingegangen. Und es kann ich mir auch so vorstellen, dass es so war tatsächlich, dass die gerade so noch dieses Gesetz von Mose gelesen haben, wie es in Kapitel 8 Ende steht, und dann kommen da die Gibeoniter angestiefelt und tun so, als wären sie von dem fernen Land. 5. Mose 7, Vers 2 und 3. Und wenn sie der Herr dein Gott vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen machen und ihnen keine Gnade erweisen. Davor haben sich die Gibeoniter gefürchtet, weil sie das wussten, dass das so sein wird. Sie werden sterben, wenn sie nicht irgendwas machen. Und sie haben angefangen zu lügen und eine List zu gebrauchen. Wir haben in unserem Alltag das gleiche Problem, dass wir ständig in der Gefahr stehen, dass der Feind uns mit List in eine Falle locken will, dass wir Dinge tun, die nicht nach Gottes Willen sind. Wir müssen ständig auf der Hut sein im Kampf gegen diesen Feind. Und es gibt auch kein Bonusprogramm nach dem Motto, der Viktor ist ein toller Kerl, der hat viel in seinem Leben geleistet, hat auch den Herrn Jesus bekannt und liest in der Bibel, betet zum Herrn, und dieses Bonusprogramm, das reicht dem Viktor, dass ihm nichts passieren wird. Nein, so ist es nicht. Es gibt keine gesammelten Punkte, die wir einsetzen können, wie bei irgendeinem Videospiel. Jetzt habe ich da meinen Topf voller Punkte gesammelt und jetzt kann ich das benutzen, um gegen den Feind zu kämpfen. Das gibt es nicht. Der Kampf, den wir führen, der ist an jedem Tag aufs Neue da. Es ist jeden Tag ein neuer Kampf. Und wir dürfen nicht faul aufstehen und denken, okay, heute kann ich mal entspannen, ich war gestern so gut. Und Gott ist bei mir. Der Ralf hat mal eine Predigt vor einiger Zeit gehalten hier über dieses Thema. Das ist mir noch so damals so hängen geblieben und das fand ich sehr spannend, dass jeden Tag aufs Neue unsere Beziehung mit dem Herrn Jesus festgemacht werden muss. Ich habe vorhin beim Gedächtnis mal dran gedacht, eigentlich müssen wir uns jeden Tag hinsetzen und Gedächtnis mal halten, um uns bewusst zu werden, was der Herr Jesus für uns getan hat. Das ist jeden Tag notwendig, dass ich morgens aufstehe und erkenne, der Herr Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, für meine Schuld und Sünden, um mich zu retten. Der Herr Jesus hat alles das getan, damit ich leben darf. Und am besten ist es noch, man lernt jeden Tag einen Bibelvers auswendig, auch wenn das jetzt super fromm oder so sich anhört. Es ist lebensnotwendig, in dieser Nähe des Herrn zu sein und sich jeden Tag darauf aufs Neue zu besinnen. Jeden Tag aufs Neue Glaube, Liebe, Hoffnung, Vertrauen erkennen und leben. Stell dir vor, jeden Tag halt dir den Herrn Jesus vor Augen, wenn du aufstehst morgens und wenn du zu Bett gehst abends. Der Satan hat jetzt im Prinzip jetzt nichts Neues hier auf die Beine gestellt. Lüge gibt es seit dem Sündenfall und es ist nichts Neues. Er hat aber trotzdem als Meister der Täuschung hier die Boten verkleidet, die Lebensmittel da als Beweismittel vorgehalten. Und wenn er das Volk Gottes nicht im offenen Kampf zerstören kann, dann tut er es anders und benutzt hier diese List. Der Feind benutzt auch in unserer Zeit viele Listen, um uns abzubringen von dem Weg mit dem Herrn, dem Herrn Jesus. Sei es Religiosität, ich habe einen Patienten, Namen darf ich nicht nennen, der ist sehr katholisch. Ich habe ihn oft schon angesprochen auf den Herrn, auf den Herrn Jesus. Und ja, das ist eine Fügung, dass wir uns kennen. Aber man kriegt diesen Mann nicht zu fassen. Religiosität ist so ein Punkt. Diese scheinbare Frömmigkeit, eine List des Feindes, die nicht hilft, die nicht rettet. Philosophie ist etwas anderes. Man glaubt zu wissen, wie die Welt funktioniert, wenn man ein toller Philosoph ist, wenn man die alten Philosophen liest. Andere Religionen, Esoterik. Sei es irgendein Zeitvertreib, der einfach nur sinnlos ist und leer. Sei es, dass ich 5 Stunden vor der Glotze sitze oder irgend sowas. Das sind so Momente, wo ich eben nicht beim Herrn bin. Reichtum, Ehre, Karriere heißt es in irgendeinem Lied. Das sind so Dinge, die uns so auch als Christen täglich beschleichen und wo wir täglich drüber nachdenken müssen, ist das jetzt sinnvoll und im Sinne des Herrn Jesus? Genauso, das betrifft jeden von uns. Sprüche 3, Vers 5, auch ein Spruch, der auf vielen Kärtchen steht, die man zum Geburtstag verschenkt. Sprüche 3, Vers 5, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Nochmal, wir müssen uns an jedem Tag aufs Neue nach Gottes Wort ausrichten, nach seiner Retterliebe schauen und erkennen, was er für uns getan hat. Der Artikel 3 des Kölschen Grundgesetzes lautet, ich kann das nicht so wahrscheinlich, et het noch immer jod gegangen. Et het noch immer jod gegangen. Also nach dem Motto, es ist bisher immer gut gegangen. Was gestern gut war, wird auch morgen funktionieren. Das will uns der Feind vermitteln. Das ist aber nicht so. Die Israeliten waren jetzt in Gilgal. Sie haben 2 Siege hinter sich. Das ist so ein richtig tolles Gefühl, glaube ich, gewesen für die Israeliten. Sie waren unschlagbar. Aber dieser Ort Gilgal hat ihnen keine Kraft gegeben. Auch orthodoxe fromme Formeln, Glaubensbekenntnisse, Grundsätze, die wir vielleicht im Leben haben, sind keine Kraft, aus der wir schöpfen können. Unsere Hilfsquelle, auch die der Israeliten damals, war, wie es in Vers 14 heißt, der Mund des Herrn. Aber sie befragten den Mund des Herrn nicht, steht da. Das Wort Gottes ist unsere Hilfsquelle. Woher soll ich es denn wissen, wie der Herr mir helfen kann, wenn ich sein Wort nicht kenne? Dieses Kinderbüchlein, wo wir jeden Morgen lesen, ich vergesse immer den Namen, die helle Straße. Jede Woche ist da ein Bibelvers zum Auswendiglernen. Das tut mir so gut, dass ich diese Bibelverse lerne. Ich muss Gottes Wort kennen, um reagieren zu können, um mich daran festhalten zu können, um zu wissen, Gott ist da. Wenn ich das Wort Gottes nicht kenne, auf was verlasse ich mich dann? Auf Philosophie? Auf Lehren fernöstlicher Religionen? Auf was verlasse ich mich da? Die waren auch ganz schön frech, die Gibeoniter, wie es so wie es halt so ist. Die vermischen Wahrheit mit Lüge und schmeicheln den Israeliten und sagen, wir sind eure Knechte.
von fernem Land.
Entschuldigt bitte. Die Israeliten, die haben kurz vielleicht sogar gedacht, ja, aber vielleicht stimmt es ja gar nicht. Und dann weichen sie wieder aus auf diese Frage. Sie gehen nicht auf die Fragen ein, die ihnen gestellt werden. Müsst ihr mal lesen. Schmeicheleien bringen hier das Volk zum Fall. Diese Schmeicheleien sind schärfer als jedes Schwert. Und mit diesen Schmeicheleien gewinnen sie Oberhand. Johannes 8, Vers 44 steht, ich lese es nochmal. Ihr habt den Teufel zum Vater und nach unseres Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm, kann sie auch gar nicht, weil der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie kann dann der Feind Wahrheit haben? Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen. Denn er ist ein Lügner und ein Vater der Lüge. Das ist der Feind. Und damit ist er bei den Israeliten eingedrungen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 21 haben wir das Wort stehen, prüfet alles, das Gute behaltet. Prüfet alles, das Gute behaltet. Man kann da natürlich auch ins Extreme verfallen als Christ und sagen, ich muss jetzt alles überprüfen, ist dieses Lebensmittel bependelt worden oder sind die Waschmittel, was weiß ich, beim Mondschrein zusammengemischt worden und all sowas. Ich muss das nicht. Ich darf in Christus eine ganz große Freiheit haben, mein Leben zu leben. Mein Ansinnen muss es aber sein, dem Herrn Jesus mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit all meiner Kraft nachzufolgen. Das sagt der Herr Jesus den Pharisäern. Das ist das größte Gebot. Ich darf alles prüfen und ich darf alles Gute behalten. So steht es im 1. Thessalonicher. Prüfet alles, das Gute behaltet. Wichtig ist nochmal, und das vertieft auch Jesaja in seinen Worten zum Volk Israel, was er durch den Herrn spricht, in Jesaja 8, Vers 20. In dem Abschnitt geht es um den Aufruf zur Gottesfurcht und zum geduldigen Warten auf den Herrn. Ich lese mal den Abschnitt ab Jesaja 8. Warte mal, was habe ich irgendwas falsch geschrieben? 8 ab Vers 11, Entschuldigung. Ich lese jetzt nicht alle Verse. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand fasste und mich davon warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt, und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Denn der Herr der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. Ab Vers 16. Binde das Zeugnis zusammen, versiegle das Gesetz in meinen Jüngern. Die sollten damals, die Israeliten, das Wort Gottes zusammenpacken. Das war da so diese Zeit, wo sie in Gefangenschaft waren. Sie sollten dieses Gesetz versiegelt bekommen in den Jüngern. Das heißt, wir sollen es für uns einverleiben. Und ich will warten auf den Herrn, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakobs, und ich will auf ihn hoffen. Es war eine Zeit damals, wo der Herr fern war von dem Volk Israel, weil es nicht mit ihm gegangen ist. Aber der Jesaja sagte, er will auf ihn hoffen. Wenn sie euch, Vers 19, wenn sie euch aber sagen werden, befragt die Totenbeschwörer und Wahrsager, die flüstern und murmeln, so antwortet ihnen, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man die Toten für die Lebendigen befragen? Zum Gesetz und zum Zeugnis. Ich habe dieses Wort zum Gesetz und zum Zeugnis nicht so richtig verstanden. Was bedeutet das, zum Gesetz und zum Zeugnis? Wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Gott wollte, dass das Volk Israel in aller Konsequenz ihm nachfolgt. Und wenn einer dir rät, geh doch zum Wahrsager, geh doch zum Totenbeschwörer. Es ist übrigens immer noch aktuell, Entschuldigung, mein Arbeitskollege sagte mir neulich, als seine Kinder schwer krank waren an dieser Neurodermitis mit 2-3 Jahren und er wusste keine Salbe mehr, die er nicht benutzt hätte, um sie heilen zu können. Und dann ist er zu irgendeinem Menschen da in Leverkusen gegangen, ein ganz bekannter Internist wohl, ich kenne seinen Namen nicht, ist auch egal, und der fing dann an, seine Kinder zu bependeln. Verrückte Situation, oder? Es ist heute noch up to date, dass man lieber irgendwelchen Mist ausprobiert, um geheilt zu werden, als sich auf Gott zu verlassen. Mein Arbeitskollege weiß, dass ich an Jesus Christus glaube. Ich habe ihm einfach nur damals gesagt, da halte ich nichts von. Ich hätte weitergehen müssen, wie es hier steht. Zum Gesetz und zum Zeugnis hätte ich ihm sagen sollen, warum bist du nicht zu Gott gegangen, wenn sie sagen, geh zum Totenbeschwörer. Zum Gesetz und zum Zeugnis hätte ich diesem Mann sein können. Ich hoffe, dass ich nochmal eine Gelegenheit habe, mit ihm darüber zu sprechen. Gott meint es ernst mit seinem Gesetz und es ist zu prüfen, was gut und was ehrbar ist vor Gott. Ich will noch mal auf eine neutestamentliche Stelle kommen. Entschuldigung, ich springe ganz schön hin und her in der Bibel heute, aber das passt irgendwie alles, finde ich. Epheser 5, Vers 14. In dem Epheser 5 Kapitel geht es um den Wandel in Liebe und Licht und alles Böse zu meiden. Ab Vers 6, lasst euch von niemandem mit leeren Worten verführen. Das waren leere Worte, die Gibeoniter damals gebracht haben. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Sie werden nun nicht ihre Mitteilhaber. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüfet also, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf, denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Und Vers 14 und 15, darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. In so einer Welt leben wir, wo alles um uns herum, vielleicht auch hier in Deutschland jetzt nicht so extrem, finde ich ehrlich gesagt, sage ich ganz offen, aber wir haben auch ganz viel Böses hier in unserer Welt. Aber darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass wir weise sein sollen und dass wir wachen sollen, dass wir Sorgfalt walten lassen sollen in unserem Leben. Dass wir nicht schlafen sollen. Dass wir verständig sein sollen, zu erkennen, was Gott für unser Leben möchte. Matthäus 10, Vers 16. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlange und ohne Falsch wie die Tauben. Gott weist uns an, wie wir sein können und sollen. Und er weiß auch darum, dass wir in einer Welt leben, die voller, sage ich mal, Versuchungen auch sein kann. Johannes 17, Vers 15. Das ist das Gebet vom Herrn Jesus für seine Jünger. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Ist nicht unser Gott wunderbar und lieb? Er bittet den Vater darum, dass er uns vor dem Bösen bewahrt. Diese Bewahrung des Vaters habe ich aber nur, wenn ich wirklich bei ihm bleibe. Ein ganz schönes Beispiel ist, wenn ich meine drei Buben habe und ich möchte sie bewahren. Und alle drei rennen in drei verschiedene Richtungen. Und ich weiß, da ist ein Abhang, da ist, was weiß ich, die Autostraße und da ist irgendwas anderes Schlimmes. Wie kann ich sie bewahren, wenn sie nicht bei mir bleiben? Wie sinnvoll ist es dann, dass ich als Vater sage, komm zurück, bleib bei mir, alle an meine Hand. Du nimmst den an die Hand und dann alle an meine Hand. Mit drei Söhnen geht es mit der Hand schwierig. Das ist die Liebe des Vaters, die auch ich in mir habe, diese Liebe, weil ich nicht möchte, dass meine Brut, Entschuldigung, wenn ich das so nenne, Schaden nimmt. Genau diese Liebe hat auch der Vater für uns, dass er sagen will, die Zeit ist um, dass er sagen will, ich will euch retten, aber ihr müsst bei mir bleiben. Ich will sie vor dem Bösen bewahren, aber ich will bei euch, aber ihr müsst bei mir bleiben. So ein schönes Beispiel mit dem Vater, und da fallen mir ganz viele andere Beispiele noch ein, die ich als Vater so ganz neu bewusst durchdacht und erlebt habe, wie es eigentlich ist mit den Kindern und mit dem Vater, diese Beziehung, die wir haben. Was für eine schöne Beziehung das doch ist. Und wie fruchtbar das ist, wenn ich meinen Sohn an der Hand nehme und ihm zeige, wie man einen Nagel in die Wand haut. Ich kann ihm was beibringen, ich kann ihm was lehren, ich kann ihm die Konsequenzen zeigen von irgendeinem Handeln, weil ich sie selbst leider schon manchmal erlebt habe in meinem Leben. Das Land Kanaan steht ja sinnbildlich auch für unser Leben, das wir haben in unserem Herrn Jesus Christus. Dieses verheißene Land, was wir auch erreicht haben dadurch, dass, wenn wir den Herrn Jesus angenommen haben in unser Leben, dann sind wir in diesem verheißenen Land. Das, was die Israeliten sich erkämpfen mussten damals, das ist unser verheißenes Land, das wir haben, wenn wir an den Herrn Jesus glauben. Und sie hatten den Auftrag, dieses Land in Besitz zu nehmen. Das war jetzt nicht so, dass Gott es denen so einfach so gegeben hat, sondern die mussten da marschieren, ganz schöne viele Kilometer teilweise, und dann geschwitzt dann auch noch kämpfen und einfach das Land in Besitz nehmen. Und sie haben gegen Fleisch und Blut gekämpft, gegen richtige Soldaten, die nicht zögern würden, ihr halbrostiges Schwert in den Bauch zu schieben. Und laut Epheser 6 kämpfen wir aber nicht gegen Fleisch und Blut, wie es hier heißt, sondern gegen die Herrschaft, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Mann, steht da viel, gegen was wir alles kämpfen. Nicht gegen Fleisch und Blut. Und weiter kennt ihr die Verse, dass wir die Waffenrüstung anziehen sollen. Und ich finde es immer so schön, diesen Vers, wo da steht, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Wenn ich nicht an Gott glaube, dann glaube ich auch nicht, dass er mich vor dem Bösen bewahren wird. Und da steht nicht, dass er ein paar, sondern dass er alle feurigen Pfeile des Feindes auslöschen wird. Wenn wir das beherzigen, dieses beim Herrn Jesus, beim Vater zu bleiben, dann muss der Feind von uns fliehen. Hätten die Israeliten damals beherzigt, den Gibeonitern zu sagen, Leute, davon wissen wir gar nichts, was ihr da so alles erzählt. Wir fragen erstmal unseren Gott und dann wissen wir Bescheid, was Sache ist. Dann hätten diese Gibeoniter fliehen müssen, weil sie nämlich entlarvt worden wären. Unterwerft euch nun Gott, Jakobus 4, Vers 7, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Sie haben sich damals leider in dieser Situation Gott nicht unterworfen, sondern sie haben von den Sachen da sogar genommen. Ich habe noch gestern Abend Dorina gefragt, meinst du, die haben dieses schimmlige Brot auch probiert und in den Mund gesteckt sich, um zu gucken, ob das wirklich schimmlig ist? Da steht Josua 9, da nahmen die Männer Israels von ihrer Speise, wie auch immer das aussah. Haben sie sich diesen Dreck in den Mund gestopft? Fragezeichen. Mein Kanaan ist so, dass Gott mich gerettet hat und dass er mir in der Rettung, die er mir geschenkt hat, auch alle Segnungen schenkt, die er verheißen hat. Die muss ich natürlich kennen, deswegen ist es wichtig, ich lese in seinem Wort. Was sind das für Verheißungen? Alles vermag ich durch den, der mich stark macht, zum Beispiel. Wunderschön, oder? Steht auch auf vielen Sprüchekärtchen. Der Feind hat Interesse daran, dass ich eben dieses Land nicht einnehme, dass ich all diese Segnungen nicht bekomme. Ich dachte, als ich diese Andacht vorbereitet habe, warum mache ich das eigentlich? Das kennt ihr doch alles schon, was ich hier sage. Es ist doch nichts Besonderes, nichts Neues da. Und trotzdem sage ich es, es ist sehr wichtig, dass wir jeden Tag, wie ich vorhin sagte und wie der Ralf mal in seiner Predigt sagte, jeden Tag aufs Neue, neu Christus begreifen. Von daher ist jede Wiederholung eigentlich wunderbar. Aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. Ich habe mir täglich eine Frage zu stellen, wo habe ich in meinem Alltag Bereiche, wo ich den Herrn nicht befrage? Und wo ich nach meinem Verstand handle. Das ist eine ganz wichtige Frage, die du dir, die ich mir, ich nenne mich mal jetzt zuerst, der Esel nennt sich immer zuerst, die ich mir zuerst stellen muss. Die Gibeoniter mit ihren frommen Reden wurden mit diesen frommen Reden der Feinde, die Gibeoniter wurden mit ihren frommen Reden in die Gemeinde Israels aufgenommen. Die waren dann plötzlich im Bund mit den Israeliten. Gerade so, wie ich manchmal die Welt in mich aufnehme, weil ich dessen vergesse, den Mund des Herrn zu befragen. Sind wir uns dessen bewusst? Das Versagen lag hier klar bei Israel natürlich. Sie haben zwar dann nach mosaischem Gesetz das Schlimmste irgendwie noch irgendwie so in die Wege gebogen, sage ich jetzt mal so. Das war aber nicht Gottes Plan, sage ich jetzt mal so. Hätte Josua Gottes Gegenwart gesucht in dem Moment, wäre das sicher nicht passiert. Sprüche 16, Vers 18. Ich weiß nicht, ob Josua stolz war in dem Moment, aber hier steht, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Wie oft bin ich in meinem Leben hochmütig und denke, ja, das entscheide ich jetzt mal selbst. Da brauche ich Gott nicht für. Da liegt auch mein Versagen. Niemals kann Satan bei all seinem überragenden Wissen und trotz all seiner Verlockungen uns überlegen sein, wenn wir uns eng an das Wort Gottes halten. Niemals kann das passieren. König David war so ein Beispiel. Ich finde ihn immer sehr spannend zu lesen, wie er mit Gott gegangen ist und wie er selbst in so Situationen, wo er entscheiden hätte können, ich ziehe jetzt das Schwert und mache den Saul einen Kopf kürzer, hat das nicht getan, sondern er hat auf Gottes Handeln gewartet. Sicherlich wissen wir, dass David auch gefallen ist. Im Bereich der Sexualität ist er gefallen und hat versagt. Das ist übrigens auch heute noch ein ganz spannendes Thema, auch für uns, wo wir fallen können. Wo lasse ich die Welt in mein Kanaan rein? Und es ist so, wie es im Jesaja 8 steht. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Das muss uns wirklich ins Herz gebrannt sein, dass wir uns an den Bund mit dem Herrn halten in unserem Leben. Ihr wisst, dass ich jetzt nicht irgendeinen Bund meine mit Unterschrift und so weiter, sondern ich meine diesen Bund, dass ich irgendwann mal gesagt habe, der Herr Jesus, sei du Herr in meinem Leben. Wo lasse ich die Welt in meinen Kanaan rein? Der Bund mit dem Herrn muss bestehen bleiben.